Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 30. Januar 2025. Die Weltwoche, ich habe es in meiner Schweizer Sendung schon gesagt, predigt nicht nur die Meinungsvielfalt, sie bringt auch die Meinungsvielfalt. Letzte Woche berichteten wir auf der Titelseite Rückkehr zur Vernunft. Donald Trump weckt mit Härte und Zuversicht den Pioniergeist Amerikas. Als Europäer kann man nur neidisch werden. Und diese Woche das Kontrastprogramm Amerika spinnt. Angst und Schrecken nach einer Woche Trump. Eine Selbsterkundung, eine Selbsterforschung. Diesmal unser Kollege Daniel Rieser. Also die ganze Bandbreite möglicher Auffassungen wird hier durchmessen. Und das ist eben die Weltwoche. Kein Bestätigungsjournalismus. Wir arbeiten nicht an der Betonierung bestimmter Weltbilder, sondern wir versuchen immer wieder auch die weltanschaulichen Vorlieben, ja auch etwas die Vorurteile, die es da geben mag und die verschiedenen Sichtweisen in Zweifel zu ziehen, in Frage zu stellen. Wir richten uns also an Leser, die grundsätzlich bereit sind, sich auch herausfordern zu lassen. Lesen auf eigene Gefahr. Die Weltwoche ist geeignet, ihr Weltbild zu erschüttern und ihre Vorurteile hoffentlich produktiv da in Zweifel zu ziehen, in Frage zu stellen. Dann ein zweites Thema, ich habe darüber etwas länger und ausführlicher gesprochen in der schweizerischen Ausgabe. Bitte Sie, das dort sich anzuschauen. Es ist wichtig, vor allem auch für ein internationales, für ein deutsches Publikum, weil Sie das so, glaube ich, nirgends lesen oder hören können. Es geht um das Auschwitz-Gedenken ohne Netanyahu und Putin. Höchste staatliche Vertreter der Opfer und der Befreier unerwünscht in Polen. Ganz anders die Nachkommen der deutschen Täter. Ich spreche da etwas ausführlich im Schweizerischen Daily über die Unernsthaftigkeit und auch die Instrumentalisierung dieses fürchterlichsten aller fürchterlichen Kapitel in der an Fürchterlichkeiten reichen Geschichte der Gattung Mensch. Da ist auch ein Grad der Unernsthaftigkeit sichtbar geworden, der bemerkenswert ist. Zum einen, dass man eben die Einzigartigkeit dieses Verbrechens und die Notwendigkeit seiner Vergegenwärtigung beschwört. Aber wenn Sie das tun, dann müssen Sie dieses Gedenken natürlich auch über die tagespolitischen Aktualitäten stellen. Und dann können Sie nicht sagen, ein Netanyahu kann hier nicht kommen, weil es da einen Haftbefehl gibt wegen der Situation in Gaza. Und einen Putin laden wir schon gar nicht ein, weil das ja der neue Hitler ist. Damit relativiert man ein Geschehen, das man nicht relativieren möchte. Und die Unernsthaftigkeit zeigt sich noch in einer zweiten Dimension. Denn die Unerwünschtheit Netanjahus ist dann auch wieder relativiert worden. Zuerst hat ein polnisches Regierungsmitglied gesagt, ja, wenn er kommt, müssen wir ihn verhaften wegen dieses Haftbefehls in Den Haag. Dann hat der Ministerpräsident Donald Tusk gesagt, nein, nein, er kann trotzdem kommen, wir geben ihm freies Geleit. Also man nimmt dann auch die Strafjustiz nicht ernst, die man in anderen Fällen dann so hoch und scheinheilig beschwört, etwa im Falle eines Wladimir Putin, der ja auch angeklagt ist von diesem Gericht, das allerdings von den Russen, den Amerikanern und den Israeli gar nicht anerkannt wird. Ich meine, die Amerikaner, das muss man sich auch mal vorstellen, die haben einen Gesetzesparagrafen. Würde jemals ein amerikanischer Bürger in Den Haag angeklagt, dann hätte der US-Präsident das Recht, militärisch in Holland einzumarschieren, in Den Haag und den US-Bürger da rauszuholen. Das sagt im Grunde alles. Und eben diese doppelmoralische Beschwörung dieses Gerichts stößt dann umso saurer auf, wenn man sie im Zusammenhang jetzt mit diesem Gedenken an den Holocaust mit dem Gedenken an Auschwitz in Verbindung bringt. Und die Russen, lassen Sie mich das noch sagen, das wird heute einfach weggewischt. Es sind die Sowjettruppen gewesen, also die Russen heute. Die Russen sind ja gewissermaßen die Nachfolger der Sowjetunion. Und viele, die die Russen heute und Russland kritisieren, benutzen ja auch die Sowjetunion gewissermaßen als Chiffre. Ja, aber dazu würde eben auch gehören, das ist die Ehrlichkeit, das wäre das Ernstnehmen der historischen Tatsachen, dass man sagt und auch anerkennt, dass es die Russen waren, die Auschwitz befreit haben. Aber das ist heute auch politisch inkorrekt und damit wird dieses Verbrechen gleich nochmal relativiert und das Gedenken, weil man dann die Tagespolitik gewissermaßen über die Einzigartigkeit, Singularität und Absolutheit eben das dessen stellt, was im Zusammenhang mit diesem Auschwitz-Gedenken eben vergegenwärtigt wird. Das sind Überlegungen in der Schweizer Ausgabe, dort noch etwas ausführlicher und in der Zeitung können Sie es auch lesen und ich sage Ihnen, das ist etwas, was Sie im deutschen Kontext so überhaupt nicht im Moment in irgendeiner Form dargelegt bekommen können. Also hier, glaube ich, haben wir durchaus eine etwas Alleinstellungsposition in dieser Debatte. Kommen wir auf Deutschland. Zuerst das Wesentliche zur gestrigen Asyldebatte, die ja mit großer Spannung erwartet wurde. Das sind jetzt die zarten Knospen der Demokratie. Das ist die Rückkehr der Demokratie. Das war nicht ein Anschlag auf die Demokratie, wie da vollmundig gesagt wurde von zahlreichen Rednern, vor allem auf der linken Seite. Das war kein Angriff auf die Demokratie. Im Gegenteil, das ist die Verwirklichung der Demokratie, wenn man versucht, mit den Mehrheiten, die sich ergeben, sachlich Probleme zu lösen, Probleme nicht einfach zu verdrängen. Das ist ein Lichtblick, sagen wir ein relativer Lichtblick der Demokratie. Ob dann diese Verschärfung der Asylgesetze tatsächlich auch zustande kommt, das bleibt abzuwarten, das werden wir sehen. Aber immerhin bewegt sich da etwas in die richtige Richtung. Die Brandmauer ist da zum Teil überwunden, obwohl sie rhetorisch beschworen wurde bis zum Abwinken. Und für mich, und das ist das Stoßende eigentlich an diesen Diskussionen, was einem Schweizer da vor allem auffällt, die unglaubliche Verketzerung der AfD mit der Nazikeule. Und ich möchte das hier in aller Deutlichkeit unterstreichen. Nazi ist heute das größte Gaunerwort in der deutschen Innenpolitik. Und ich staune, wie leicht da die Verwender dieses Wortes damit durchkommen. Und wenn man das einmal ernst nehmen würde, diese ganze Begrifflichkeit, wenn man diese dröhnenden Posen, mit dem die Begriffe dann vorgetragen werden, ernst nehme, dann würde das alles in sich zusammenfallen wie ein Soufflé. Denn das gleiche Problem, das ich vorhin angesprochen habe im Zusammenhang mit diesem Gedenken, sehen Sie natürlich auch mit der Allgegenwärtigkeit dieser Nazikeule. Ich meine, je häufiger Sie das verwenden, desto banaler wird natürlich das damit verbundene historische Geschehen. Und je oberflächlicher und schnelllebiger und allgegenwärtiger diese Nazikeule ist, desto klarer wird, dass die Leute, die diese Begriffe verwenden, von der Geschichte nicht die geringste Ahnung haben, beziehungsweise die Geschichte wieder besseres Wissen missbrauchen für tagespolitische Zwecke. Und damit wird eine Stimmung heraufbeschworen, eine Stimmung der Ausgrenzung, eine Stimmung der Verketzerung und eine Stimmung auch der Verleumdung und Verteufelung von Millionen von deutschen Wählern. Und das ist eine Beleidigung, da staune ich zweitens, dass man sich das gefallen lässt und dass die Medien, vor allem die Medien, die sich für so wachsam, kritisch und aufmerksam halten, dass die mit kaum einer müden Zeile da, mit der Entschiedenheit, wie man das eigentlich müsste, dagegenhalten. Das ist die größte Schindluderei in der deutschen Innenpolitik mit diesem Begriff, und da sage ich jetzt etwas gewissermaßen einmischend, Elon Musk-mäßig sozusagen, da steht ja dem Schweizer nicht zu, sich dermaßen intensiv da in innenpolitische Belange einzumischen, aber ich sage Ihnen einfach ganz ehrlich, was da in meinem Kopf vorgeht und auch im Kopf von vielen meiner Freunde, wenn sie sich das anhören, die schütteln einfach nur den Kopf, wie hier, ja, Geschichte missbraucht und verharmlost wird. Ich meine, wenn alles am Schluss Nazi ist, dann ist das nichts mehr. Dann hat das auch keine Bedeutung mehr. Und das ist der Widerspruch, das ist der tiefe Widersinn, der hier zutage tritt. Und ein Widerspruch, der einem natürlich zeigt, dass die da dauernd über Demokratie reden in Deutschland, man muss das leider auch in dieser Deutlichkeit sagen, von der Demokratie also herzlich wenig Ahnung haben. Denn in der Demokratie gehört es zunächst einmal darum, den Wähler ernst zu nehmen. Können Sie nicht einfach sagen, ja, der wählt eine Partei, die passt mir nicht, das sind alles Nazis. Und da kommen einfach die üblichen Verdächtigen. Gestern in der Diskussion hat ja ein SPD-Abgeordneter, Dirk Wiese, die AfD-Vorsitzende Weidel ausdrücklich, persönlich als Nazi bezeichnet, unter Zuhilfenahme eines Zitats einer deutschen Band. Und er hat keinen Ordnungsruf kassiert. Es gab dann nach seinem Auftritt da einen sanften, einen säuselnden kleinen Mini-Verweis. Aber während der Rede, man hat ihn das einfach aussprechen lassen. Und das ist für mich auch ein Indiz der Verrohung der politischen Debatte, und die geht aber nicht von den allseits gescholtenen Rechten aus, von der Opposition, die ja, das gehört eben auch zur Demokratie, sich lauter und provokativer äußern muss, weil ihr eben nicht die Staatsorgane der Kommunikation und das öffentlich-rechtliche Fernsehen und alle Mainstream-Medien den roten Teppich ausrollen. Darum muss ja eine ausgegrenzte Opposition, vor allem weil sie ausgegrenzt wird, sich provokativer ausdrücken. Das ist keine Rechtfertigung auch der dummen Provokationen und der Provokationen, die nicht akzeptiert werden in Deutschland. Aber man muss sehen, dass die Deutschen, wie im Grunde eigentlich die Wähler generell, eine Partei, die provokativ auftritt, diese Partei nicht wegen der Provokation, sondern trotz der Provokationen beziehungsweise wegen der inhaltlichen Anliegen wählen. Aber das muss man ernst nehmen. In der Demokratie musst du den Wähler ernst nehmen. Aber diese Politiker da, diese Berufs- und Mainstream-Politiker, die nehmen sich und ihre Parteien ernster als die Demokratie, ernster als die Verfassung, ernster als die Wähler. Das ist gestern auch also wunderbar zutage getreten. Wenn ein Bundeskanzler Scholz sagt, es ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn man mit der Stimmen der, wenn man mit den Stimmen der AfD ein bestimmtes Gesetz durchbringt, das ist doch keine Gefährdung der Demokratie, das ist die Demokratie, dass man die Wählerstimmen repräsentiert im Bundestag ernst nimmt. Eine Gefahr für die Demokratie ist das, was Scholz macht, dass er nämlich versucht, Millionen von deutschen Wählern ihnen die Zusammenarbeit zu verweigern, die gewissermaßen ausbürgert, sie ausgrenzt, ausbrandmauert, das ist ein Verstoß gegen die Demokratie. Und das wird in dieser Klarheit nirgends formuliert, das höre ich nie in einer Talkshow, das lese ich nie in einer Zeitung, aber das sage ich Ihnen als Schweizer. Und ich sage es etwas eindringlicher, weil ich mir anmaße, als einer, der mal in Deutschland gearbeitet hat und auch 25% Deutscher ist und sich manchmal auch ärgert über dieses hochtourige und großspurige Verhalten da einiger dieser Meinungszampanos. Deshalb maße ich mir hier an, verzeihen Sie, das in dieser Drastik, in dieser Deutlichkeit auszusprechen. Und wenn wir bei der Brutalisierung sind, bei der Verrohung sind wir gleich beim nächsten Kapitel. Es gab gestern eine Laserattacke bei ihrer Ansprache auf die AfD-Vorsitzende Weidel, die übrigens eine sehr würdige, eine hervorragende Rede gehalten hat. Sie hat nicht in diesem schrillen Ton, wie das andere getan haben, sondern einer der Sache auch angemessenen Ton, sehr ernsthaft diese Asyldebatte geführt. Und was passiert da, dass am Anfang ihrer Rede sie aus dem Bundestagsgebäude mit einem Laserpointer angegriffen wird? Das kann schwerwiegende Verletzungen im Auge hinterlassen, auch aus größerer Distanz. Und das ist eben auch ein Indiz dafür, dass sie eine Enthemmung der politischen Gewalt schüren und auch produzieren durch diese institutionalisierte Verketzerung der Opposition, der Andersdenkenden mit Gaunerworten wie eben Nazi und anderen. Mit dieser Gaunerbegrifflichkeit, mit diesem betrügerischen Vokabular wird da gearbeitet, und die dann immer nur mit dem Finger auf die Rechten zeigen, das sind selber in dem Sinn Brandbeschleuniger oder Brandstifter dieser verketzerten Stimmung. Und da sagen wir auch, oder da sage ich aus der Schweiz heraus, regt euch ab, cool down und versucht da etwas weniger hysterisch in der Politik aufzutreten. Also da kommt auch eine Emotionalität zum Ausdruck, eine Gefühls stürmerische Erregtheit innerhalb der politischen Klasse, die einen dann auch wieder beunruhigt. Ich finde, Politiker sollten mit kühlem Kopf solche Diskussionen führen. Und vor allem sollten sie die Interessen der Wähler, das Wohl des Landes und die Sicherheit des Landes über ihre Machtinteressen, über ihre Parteiperspektiven stellen. Aber da ist ganz klar zu sagen, nach der Rede von Olaf Scholz und auch von anderen muss ich sagen, das Volk, die Wähler, die kommen in der Vorstellungswelt dieser Politiker überhaupt nicht vor. Noch ein Wort zu Friedrich Merz. Ihm wurde ja um die Ohren geschlagen, dass er seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Und da hatten die Gegner von ihm natürlich einen Punkt. Ich finde es richtig, ich finde es gut, dass er jetzt Hand bietet, hier diese Asylthemen ernst zu nehmen, die Missstände beheben zu wollen. Ob sie es dann machen, das werden wir sehen. Aber zumindest jetzt auf dem gesetzlichen Weg etwas in Gang zu bringen, ist übrigens ein falscher Vorwurf, dass man sagt, das sei rechtswidrig, das sei europarechtswidrig und so weiter, wenn man die Grenzen stärker kontrolliert und die Rückschaffungen macht und nicht illegale Leute ins Land, illegale Migranten ins Land hineinlassen will. Das ist nicht gegen das EU-Recht. Gemäß EU-Recht, Dublin-Richtlinie, ist es so, dass auf dem Landweg in Deutschland gar kein Asylgesuch gestellt werden könnte, weil sie ja von sicheren Drittstaaten umzingelt sind. Das nimmt man eben auch nicht ernst. Also das Grundgesetz ist ausgehebelt worden durch diese Grenzöffnung und nicht jetzt durch den Versuch, das Grundgesetz wieder ins Werk zu setzen. Also hier ist auch eine völlig verschobene Diskussion. Da hatte Merz völlig recht. Aber was mir eben unheimlich ist an diesem Politiker, das ist, dass er gestern die Brandmauer für sakrosankt erklärt und heute reißt er sie ein. Gestern sagt er das und morgen macht er das. Und hier wird einfach das Relief, das Profil eines Politikers sichtbar, der offensichtlich bereit ist, für die Macht seine Überzeugungen oder seine angeblichen Überzeugungen über Bord zu werfen. Und das ist im Grunde eine Fortsetzung von Merkel. Das ist ja das, was Merz an Merkel kritisiert hat, dass sie eben keine Überzeugungen hatte, dass sie für die Mehrheit, für die Macht im Grunde ihr Gewissen oder eben ihre politischen Positionen geopfert hat. Und er will sich ja profilieren als einer, der hier mit einer klareren konservativen Linie auftritt. Aber meines Erachtens zeigt hier Merz immer mehr merkelsche Aspekte, dass eben auch er bereit zu sein scheint, für die Macht alles aufzuopfern. Und solche Politiker sind wir unheimlich. Von denen haben sie genügend. Sie haben zu wenig Politiker in Deutschland, die bei ihren Überzeugungen bleiben, auch im Gegenwind bei ihren Überzeugungen bleiben. Das ist die Stärke der AfD, der meist angefeindeten Partei. Denn Friedrich Merz mit seinem Opportunismus zeigt, dass Amt, der Posten, die Macht, das Ansehen, das Image, die persönliche Geltung, das scheint ihm wichtiger zu sein als alles andere, auch als das Wohl des Landes, als die Interessen der Bevölkerung. Das ist ein Politiker, der seine Ambitionen, sein Machtstreben zu stark, nach meinem Empfinden, ins Zentrum stellt. Und das wäre mir unheimlich, wenn ich jetzt in Deutschland hier wählen müsste, wenn ich da in die gewissermaßen ja ins Geschehen einzugreifen hätte. Ja, meine Damen und Herren, was haben wir sonst noch? Ein paar Meldungen. Alarm der Wirtschaft, Entbürokratisierung der Europäischen Union. Aber das sind Themen, die vielleicht da jetzt nicht so für heute im Vordergrund stehen. Vielleicht noch ein letzter stehen im Vordergrund stehen noch ein letzter Punkt. Zelensky warnt vor Trump. Putin hat keine Angst vor Europa. Ich sage einfach, dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Da ist immer noch ein Eskalationspotenzial und der ukrainische Präsident, aus seiner Sicht verständlich, aber brandgefährlich für die EU, hat natürlich ein Interesse, immer noch mehr andere Länder in diesen Krieg hineinzuziehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt die Situation entwickelt. Sind die Druckversuche von Donald Trump ein Weg, um hier tatsächlich einen Frieden herbeizuführen? Man müsste aber vielleicht auch mal Druck ausüben auf den ukrainischen Präsidenten und sagen, Waffenlieferungen und Geldzahlungen sind verbunden mit der Forderung, hier auch konstruktive Beiträge zu einer Friedenslösung zu finden, zu einem Waffenstillstand und nicht einfach unrealistische Vorgänge da in den Blick zu nehmen. Nun, wir werden sehen, aber das Hauptthema des gestrigen Tages, die zarten Knospen der Demokratie, ein kleiner Lichtblick Das hat stattgefunden bei allen Vorbehalten, die in dieser Sendung geäußert wurden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich freue mich aufs Wiedersehen und seien Sie versichert, ich melde mich zurück. Alles Gute, eine gute Zeit. Bleiben Sie zuversichtlich und lassen Sie sich da von dieser Hysterie, von den Gefühlsstürmen in der deutschen Innenpolitik nicht anstecken. Und das sage ich auch als Nichtdeutscher. Wir beobachten ja von außen, was da läuft, weil Deutschland eben ein wichtiges Land ist und auch ein interessantes Land natürlich im Moment. Am Ende des Tages glaube ich, es kommt gut. Die Frage ist nur, wie lange es dauert und wie viel Schaden vorher noch angerichtet werden muss. Bis bald.